Vor einiger Zeit habe ich Snapchat wieder heruntergeladen. Es war nicht das erste Mal. Ich lösche die App ab und zu, weil sie meiner psychischen Gesundheit ziemlich zusetzt. Aber ich dachte, vielleicht übertreibe ich. Schließlich hatten fast alle meine Freunde sie und es war eine schnelle Möglichkeit, mit ihnen in Kontakt zu bleiben, ohne mich so abgeschnitten zu fühlen. Anfangs schien alles normal zu sein. Ich begann Snaps zu beantworten und bemerkte, dass eine neue Funktion hinzugekommen war. Man konnte jetzt Leute schnell über etwas namens Quick Add hinzufügen. Das fand ich interessant und dachte sogar, dass es Spaß machen könnte, vielleicht eine Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen. Es dauerte nicht lange, bis Fremde anfingen, mich hinzuzufügen. Ich schenkte dem nicht viel Aufmerksamkeit. Ich akzeptierte sie oder ignorierte sie, ohne groß darüber nachzudenken. Manchmal unterhielt ich mich ein wenig mit jemandem. Nichts Außergewöhnliches. 2 Tage später erhielt ich eine andere Benachrichtigung. Ich war zu einer Gruppe hinzugefügt worden. Das schien mir zunächst nicht ungewöhnlich. Als ich eintrat, waren zwischen 10 und 15 Personen da, überwiegend Jungs, die über typische Dinge sprachen. Autos, Sport, Insiderwitze. Es waren auch ein paar Frauen da, aber es schien niemand besonders darauf zu achten, was sie sagten. Ich beteiligte mich kaum. Ich las die Nachrichten nur und antwortete mit 1 oder 2 Emojis, mehr nicht. Einige Tage vergingen ohne etwas Merkwürdiges, was mich auffiel, weil ich normalerweise schon eine unangenehme oder unpassende Nachricht bekommen hätte. Dann tauchte Josh auf. Ich lernte ihn kennen, weil er Teil dieser Gruppe war, und plötzlich begann er, mir privat zu schreiben. Er sprach nicht über die anderen und erwähnte die Gruppe nicht. Er begann einfach, sich mit mir zu unterhalten, als wollte er mich wirklich kennenlernen. Das Gespräch war angenehm. Wir schrieben bis spät in die Nacht und haben sogar ein paar Mal FaceTime gemacht. Er stellte normale Fragen. Was ich gern mache, was mein Lieblingsessen ist, welche Pläne ich für die Zukunft habe. Naiv betrachtet sah ich ihn als jemanden, mit dem man eine echte Freundschaft aufbauen konnte. Doch mit der Zeit bemerkte ich, dass sich seine Fragen veränderten. Sie waren nicht mehr so harmlos. Er wollte immer mehr über mein Privatleben erfahren, Details, die ich noch niemandem erzählt hatte. Er stellte Fragen, die harmlos wirkten, aber zusammengenommen den Eindruck erweckten, dass er versuchte, ein vollständiges Bild von mir zu erstellen. Wo ich wohne, mit wem, welche Zeiten ich habe. Eines Nachts stellte er eine so seltsame Frage, dass ich, obwohl ich mich jetzt nicht mehr an die genauen Worte erinnere, ein bitteres Gefühl im Magen hatte. Irgendetwas an ihm passte nicht mehr. Und genau als ich begann, an Josh zu zweifeln, geschah etwas Beunruhigendes. Plötzlich wurden alle aus der Gruppe entfernt, bis auf 6 Jungs und mich. Niemand gab eine Erklärung. Das Seltsame war, dass die Gruppe von da an unglaublich aktiv wurde. Alle sprachen mit mir, als würden wir uns schon ewig kennen. Als gäbe es eine Verbindung, die es nie gab. Ich spielte mit, versuchte nicht misstrauisch zu wirken, aber innerlich war ich schon beunruhigt. Mit der Zeit begannen sie vorzuschlagen, dass wir uns persönlich treffen. Ihrer Aussage nach sollte es darum gehen, zusammen Pickleball auf einem öffentlichen Platz zu spielen. Sie schlugen vor, um 8 Uhr abends zu kommen. Die Uhrzeit erschien mir merkwürdig, aber sie sagten, es liege daran, dass alle bis spät arbeiten und dies die einzige freie Stunde sei. Ich zögerte, sprach mit ein paar engen Freunden und alle fanden, dass es verdächtig klang. Ich hingegen überzeugte mich selbst, dass ich überreagierte. Mir war nie etwas passiert und ich dachte, vielleicht sei es Zeit, ein wenig Risiko einzugehen, nicht immer in Angst zu leben. An diesem Abend packte ich meine Sachen und fuhr zu dem vereinbarten Ort. Der Parkplatz war leer, als ich ankam. Ich sagte mir, es läge daran, dass ich früher da war und beschloss zu warten. Nach wenigen Minuten sah ich mehrere Autos hineinfahren. 6 genau. Ich atmete erleichtert auf, überzeugt, dass meine Ängste unbegründet waren. Doch bald bemerkte ich etwas Beunruhigendes. Alle Autos parkten am anderen Ende des Parkplatzes, so weit wie möglich von mir entfernt. Aus den Fahrzeugen stiegen Josh und die anderen Jungs aus, begleitet von einer Frau, die ich noch nie gesehen hatte. Sie trug ihre eigene Pickleball-Ausrüstung, genau wie ich, und ging selbstbewusst auf sie zu, als ob sie wirklich glaubte, zu einem harmlosen Spiel zu gehen. Ich beobachtete sie aus der Ferne, ohne mich noch aus dem Auto zu wagen. Ich sah, wie sie einen kleinen Kreis um sie bildeten, leise sprachen und plötzlich, ohne Vorwarnung, hielten sie sie alle fest. Es ging in Sekunden. Sie drückten sie in eines der Autos und schlugen die Tür zu. Ich erstarrte. Mein Herz hämmerte so stark, dass ich kaum atmen konnte. Ich konnte nicht glauben, was ich gerade gesehen hatte. Das war nicht normal. Das war eine Entführung. Mit zitternden Händen nahm ich mein Handy und öffnete den Gruppenchat. Das erste, was ich sah, war eine Nachricht von Josh. »Wo bist du? Wir warten auf dich, gleich geht es los.« Ein Schauer lief mir über den Rücken. Diese Nachricht war kein Zufall. Ich sollte an der Stelle dieses Mädchens sein. Ich blieb regungslos, unfähig zu reagieren. Josh schrieb erneut. »Warum antwortest du nicht?« »Passiert etwas?« Ich hob den Blick vom Handy und sah sie noch immer auf dem Parkplatz versammelt. Das Auto, in das sie die Frau gesteckt hatten, war noch aus, aber dann stieg einer der Männer ans Steuer und startete den Wagen. Sie fuhren schnell weg und verschwanden in der Dunkelheit, als sei nichts passiert. Die Wahrheit traf mich mit unerträglichem Gewicht. Ich hatte gerade eine Entführung miterlebt, und hätte ich nicht gezögert, wäre ich das Opfer gewesen. Alles, was ich tun konnte, war, den Motor zu starten und wegzufahren. Während der Fahrt rief ich die Polizei an und erzählte, was ich gesehen hatte. Ich versuchte, die beste Beschreibung der Autos, der Personen und der Details zu geben, die ich erinnerte, obwohl meine Stimme so zitterte, dass ich manchmal kaum Worte hervorbrachte. Als ich auflegte, blockierte ich Josh, verließ die Gruppe und löschte die App erneut. Seitdem habe ich sie nicht mehr benutzt. Manchmal erhalte ich zufällige Freundschaftsanfragen auf Snapchat, und obwohl die Versuchung da ist, sie anzunehmen, tue ich es nie mehr. Denn ich habe etwas verstanden, das mich bis heute verfolgt. Soziale Medien sind nicht nur ein harmloses Hobby. Sie sind auch ein Werkzeug für Menschen, die genau wissen, wie man manipuliert, anzieht und jagt. Und in dieser Nacht war ich nur eine Nachricht davon entfernt, ihre Beute zu werden. Seitdem habe ich beschlossen, dass meine Sicherheit immer an erster Stelle steht. Ich habe gelernt, meinen Instinkten zu vertrauen und Warnsignale nicht zu unterschätzen. Ich habe verstanden, dass echte Freundschaften nicht über Nacht entstehen und nicht mit hartnäckigen Fremden aufgebaut werden. Und vor allem habe ich begriffen, dass ein einfacher Klick in einer App den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten kann. Mein Name ist Kevin und ich habe früher neben einem Typen namens Gabriel in Atlanta gewohnt. Von außen wirkte sein Leben verrückt. Luxusautos, 5-Sterne-Hotels, Privatjets. Sein Instagram war voller Posts über Hustle-Kultur und finanzielle Freiheit. Er hatte über 300.000 Follower, die ihm alles abkauften und Kommentare wie »Goals, Bro« oder »Bring mir bei, wie du es machst« hinterließen. Aber ich kannte die Wahrheit. Gabriel war nicht reich, nicht ansatzweise. Er nahm Privatkredite auf, maximierte seine Kreditkarten und mietete alles nur für die Fotos. Die Lamborghinis mietete er stundenweise. Penthäuser buchte er über Airbnb nur für eine Nacht. Selbst Designerkleidung lieh er sich aus einem Mietservice, damit sein Leben perfekt wirkte. Ich sah das aus erster Hand. Jede Woche kam er in einem anderen Auto zu unserem Gebäude, posierte davor und gab es ein paar Stunden später zurück. Manchmal bat er mich, Fotos zu machen, mit genauen Anweisungen. Halte die Kamera tiefer, damit die Uhr größer wirkt. Oder unscharfer Hintergrund, sieht teurer aus. Und das Verrückte, es funktionierte. Marken bezahlten ihn, um ihre Produkte zu bewerben. Er verkaufte Online-Kurse darüber, wie man Wohlstand aufbaut und dem 9-zu-5-Job entkommt. Seine privaten Nachrichten waren voll von Leuten, die ihn um seine Geheimnisse anflehten. Der Typ war in Schulden ertrunken, aber im Internet war er ein Self-Made-Millionär. Ich sagte nie etwas, dachte, es geht mich nichts an. Doch dann begannen die Anrufe. Inkassounternehmen, Kreditagenturen, Banken. Ich konnte sie durch seine Tür hören, wie sie aggressive Nachrichten hinterließen oder Zahlungen verlangten. Am Anfang nahm Gabriel das locker. »Sie können mir nichts tun«, sagte er einmal. »Schulden sind nur ein Spiel. Man verschiebt das Geld von einer Seite zur anderen.« Aber ich konnte sehen, wie es ihn zermürbte. Seine Wohnung begann sich zu leeren. Zuerst verkaufte er kleine Dinge wie Uhren und Turnschuhe, dann größere Gegenstände wie Kamera und Laptop. Aber egal was geschah, er hörte nie auf zu posten. Sein Feed war weiterhin voller Fotos in der ersten Klasse und teurer Abendessen, obwohl ich wusste, dass er kämpfte, um sich Essen leisten zu können. Dann wurde es schlimmer. Eines Nachts, als ich spät nach Hause kam, sah ich einen schwarzen SUV vor dem Gebäude stehen. Zwei Männer standen daneben und sprachen leise. Als Gabriel kam, gingen sie sofort auf ihn zu. Ich konnte nicht hören, was sie sagten, aber sein Gesicht sah ich. Blass, nickend, die Hände erhoben, als versuchte er sich zu erklären. Einer packte ihn am Hemd und zog ihn zu sich. Gabriel erschrak, sah sich um, aber niemand sonst war draußen. Dann ließ der Mann ihn los, sagte etwas und stieg wieder in den SUV. Gabriel stand noch lange da, bevor er ins Gebäude ging. Nach diesem Vorfall änderte er sich. Er hörte auf, auszugehen, antwortete nicht mehr auf meine Nachrichten. Wenn ich ihn im Flur sah, sah er kaum zu mir. Er wirkte immer müde, als hätte er nicht geschlafen. Auf Instagram änderte sich jedoch nichts. Er postete weiterhin täglich. Motivierende Sprüche, falschen Luxus, erfundene Investment-Tipps. Seine Follower hatten keine Ahnung. Eines Nachts hörte ich Schreie durch die Wand. Es war Gabriel. Seine Stimme zitterte, hektisch. Ich legte mein Ohr an die Tür. Ich brauche nur mehr Zeit. Eine Pause, dann leiser, fast verzweifelt. Bitte. Ich wusste nie, was man ihm antwortete, aber am nächsten Tag war Gabriel schlimmer als je zuvor. Tiefe Augenringe, zitternde Hände. Als ich ihn grüßte, erkannte er mich kaum. Das war das letzte Mal, dass wir wirklich sprachen. Eine Woche später sah ich einen neuen Post in seinem Feed. Er lehnte an einem Rolls-Royce und lächelte in die Kamera. Die Bildunterschrift lautete: Erfolg wird nicht gegeben, er wird genommen. Hör niemals auf zu kämpfen. In dieser Nacht hörte ich einen heftigen Schlag an seiner Tür. Ein einziger Schlag, aber schwer, als würde jemand nicht ohne Antwort gehen. Danach konnte ich kaum schlafen. Am nächsten Morgen war Gabriel verschwunden. Zuerst dachte ich nicht viel. Vielleicht war er draußen und machte neuen gefälschten Luxus-Content. 2 Tage vergingen, dann 3. Sein Auto, ein alter Honda, den er nie gepostet hatte, stand unverändert auf dem Parkplatz. Dann sah ich die Nachricht. Ein Mann wurde in einem Motelzimmer am Stadtrand gefunden. Ohne Ausweis, nur ein Handy und eine fast leere Geldbörse. Die Polizei bestätigte später seine Identität. Gabriel. Der Bericht sprach von Selbstmord, hauptsächlich durch Pillen. Das Personal fand ihn, nachdem er nicht ausgecheckt hatte. Auf dem Nachttisch lag ein Zettel, in seiner kräftigen Handschrift, in Großbuchstaben: Ich habe alle belogen. Sogar mich selbst. Ich kann nicht weitermachen. Das war alles. Ich saß lange da und starrte auf mein Handy. Der Typ, den ich jeden Tag sah, der Tausende täuschte, um glauben zu lassen, er hätte alles, war allein in einem billigen Motel gestorben, ertrunken in Schulden. Und sein Instagram war weiterhin aktiv. Sein letzter Post, an dem Rolls-Royce gelehnt, füllte sich mit Kommentaren, die ihn inspirierend fanden. Manche behaupteten, er sei nicht wirklich tot, andere nannten ihn Betrüger. Dann kamen die echten Zahlen heraus. Gabriel schuldete über $150.000 an Privatkrediten, Kreditkarten, unbezahlten Mieten, Steuern. Ein Teil des Geldes hatte er von privaten Kreditgebern geliehen, Leuten, die sich nicht an Bankregeln halten, die Art von Menschen, die einmal klopfen und nicht zweimal fragen. Seine Familie hatte keine Ahnung. Sie glaubten, er sei erfolgreich. Lebe den Traum. Er hatte sie im Dunkeln gelassen, wie alle anderen auch. Ein paar Tage später wurde sein Konto gehackt. Seine Posts verschwanden nach und nach. Dann tauchten neue auf. Screenshots seiner Schulden, abgelehnter Kredite, bedrohlicher Nachrichten, die er erhalten hatte. Sein perfekter, polierter Feed wurde durch eine kalte, hässliche Realität ersetzt. Niemand wusste, wer es getan hatte. Vielleicht jemand, dem er Geld schuldete. Vielleicht jemand, der wollte, dass die Wahrheit ans Licht kam. Aber eines war klar: Gabriel war nie der, der er vorgab zu sein, und am Ende war die Illusion, die er so hart aufgebaut hatte, genau das, was ihn zerstörte. Ich hatte letztes Jahr eine schlechte Erfahrung auf Facebook Marketplace. Nach langer Überlegung hatte ich mich schließlich entschieden, mein Auto zu verkaufen. Es war eine schwierige Entscheidung, aber ich zog in einen anderen Bundesstaat und es machte keinen Sinn, es mitzunehmen. Ich stellte die Anzeige auf Facebook mit mehreren Fotos des Autos online und erhielt innerhalb weniger Stunden eine überwältigende Anzahl an Angeboten. Die meisten waren lächerlich niedrig, also ignorierte ich sie einfach. Ein Angebot jedoch fiel mir auf. Es kam von einem Mann namens Stan. Er bot genau den Betrag, den ich für das Auto verlangte, was mich ziemlich überraschte, da die meisten anderen Angebote deutlich darunter lagen. Wir tauschten einige Nachrichten aus und vereinbarten, uns für eine Probefahrt zu treffen. Wir beschlossen, uns auf einem Parkplatz zu treffen, den Stan vorgeschlagen hatte. Er war etwas weiter entfernt für mich, aber ich kannte die Gegend gut, weil sie in der Nähe des Hauses eines Freundes lag. Am Tag der Probefahrt war ich etwas nervös, einen Unbekannten aus dem Internet zu treffen, aber ich ging trotzdem hin. Als ich auf dem Parkplatz ankam, wurde es bereits dunkel. Nervös schaute ich mich um und wartete auf Stan. Nach ein paar Minuten hielt ein Lieferwagen an und zwei Männer stiegen aus und gingen auf mein Auto zu. Beide waren von durchschnittlicher Statur und trugen blaue Jeans. Einer trug eine schwarze Jacke, der andere ein weißes T-Shirt, obwohl es ziemlich kalt war. Es war dunkel, aber der Parkplatz war gut beleuchtet und wir waren die einzigen dort. Ich rollte das Fenster herunter und begann mit ihnen zu sprechen. »Hallo, bist du Stan?« fragte ich den Mann mit der schwarzen Jacke. Er nickte und sagte, »Ja, das bin ich.« »Du musst Ben sein. Freut mich, dich kennenzulernen.« Ich lächelte schwach und stieg aus dem Auto. Ich konnte nicht umhin zu bemerken, dass der andere Mann einfach nur dastand und mich mit einem leeren Blick ansah. Ich begann, mich unwohl zu fühlen, versuchte aber, es zu ignorieren. Wir gingen um das Auto herum und Stan stellte mir Fragen dazu. Er schien wirklich interessiert zu sein und ich begann, mich ein wenig zu entspannen. Wir stiegen ins Auto und er startete den Motor. Während wir über den Parkplatz fuhren, fiel mir auf, dass Stan ziemlich aggressiv fuhr, enge Kurven nahm und beschleunigte. Es störte mich nicht wirklich, obwohl ich auf der Straße vielleicht Angst bekommen hätte. Nach ein paar Minuten hielt Stan plötzlich das Auto an und schaltete den Motor aus. Er sah mich an und sagte, »Weißt du, ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses Auto überhaupt kaufen will. Es ist nicht wirklich das, was ich suche.« Ich war ein wenig enttäuscht, aber es war kein großes Problem. Ich hoffte, dass dies der Verkauf sein würde, den ich vor meinem Umzug brauchte, aber es schien Zeitverschwendung gewesen zu sein. Ich stieg aus dem Auto und ging zur Fahrertür. Als ich näher kam, standen beide Männer davor und versperrten mir den Weg. Ich blieb einige Sekunden unangenehm vor ihnen stehen, unschlüssig, was ich tun sollte. Dann zog der andere Mann etwas aus seiner Tasche. Zuerst dachte ich, es sei ein Messer, aber es sah eher aus wie ein Eispickel oder etwas Ähnliches. Es war ein langes, metallisches und sehr scharfes Objekt. Ich weiß nicht genau, was es war, aber er richtete es auf mich und sagte, ich solle mich vom Auto entfernen. Dann forderte er mich auf, ihm mein Handy zu geben. Ich kramte in meinen Taschen und konnte mein Handy herausnehmen. Ich gab es einem von ihnen, ich erinnere mich nicht mehr welchem. Einer der Männer stieg in mein Auto und der andere ging zurück zum Lieferwagen. Beide fuhren zusammen davon. Während sie wegfuhren, versuchte ich, das Kennzeichen des Lieferwagens zu sehen, aber es war verdeckt. Ich wusste, dass ich auf einen der ältesten Tricks hereingefallen war und fühlte mich wirklich dumm. Zum Glück hatte ich noch meine Geldbörse. Ich weiß nicht, warum sie die nicht auch genommen haben, aber ich beschwerte mich nicht. Ich ging zur nächsten Bushaltestelle und schaffte es, in weniger als einer Stunde nach Hause zu kommen. Zu Hause rief ich die Polizei von meinem Laptop aus an. Es war keine Überraschung, dass Stans Profil auf Facebook bereits verschwunden war und ich das Kennzeichen des Lieferwagens nicht bekommen hatte. Die Polizei versuchte zu helfen, aber es gab nicht viel, was sie tun konnten. Mit der Zeit begann ich, wütend zu werden, wütend auf die Männer, die mein Auto gestohlen hatten, und wütend auf mich selbst, weil ich so naiv gewesen war. Ich konnte nicht glauben, dass so etwas mir passiert war. Ich bin nur ein ganz normaler Student, der ein kleines Zimmer in einer ruhigen Nachbarschaft gemietet hat. Die Gegend ist voller kleiner Häuser mit gepflegten Rasenflächen und mir hat immer gefallen, wie friedlich es hier ist. Hier passiert eigentlich nie etwas. Es ist die Art von Ort, an dem Leute ihre Hunde bei Sonnenuntergang ausführen und sich von den Veranden zuwinken. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals einen Grund hätte, mich unsicher zu fühlen. Eines Nachmittags saß ich auf meinem Bett und scrollte auf meinem Handy, als ich eine Snapchat-Benachrichtigung bekam. Sie kam von einem Benutzernamen, den ich nicht kannte. Zuerst dachte ich, es wäre irgendein Spambot. Aber als ich sie öffnete, zog sich mir der Magen zusammen. Es war nur ein Foto, ohne Text oder Kontext. Aber ich erkannte sofort, was ich da sah. Es war mein Haus, genauer gesagt mein Vorgarten. Das kleine Licht der Veranda leuchtete in der Dämmerung und im Vordergrund war die Front eines Autos mit dunkel getönten Scheiben. Ich stand auf und schaute aus dem Fenster. Da war es, genau das gleiche Auto, direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite geparkt. Die Straßenlaternen reichten nicht so weit, also konnte ich nicht hineinsehen. Aber es stand einfach da, der Motor aus, vollkommen still. Mein erster Gedanke war, dass es vielleicht ein Lieferfahrer war, der sich verfahren hatte. Aber irgendetwas daran fühlte sich falsch an. Warum sollte mir jemand dieses Foto schicken? Und wer war diese Person? Nach ein paar Minuten des Starrens beschloss ich, hinauszugehen. Ich wusste nicht, was ich eigentlich vorhatte, vielleicht einfach nur ein Stück näher herangehen, um zu schauen. Ich ließ das Verandalicht an und ging langsam zum Gehweg. Kaum berührte mein Fuß den Asphalt, heulte der Motor des Wagens auf und er fuhr los. Ich erstarrte für einen Moment, dann beschleunigte er, quietschende Reifen, und raste die Straße hinunter, bis er an der Ecke verschwand. Ich blieb noch eine ganze Weile dort stehen, das Herz raste, und ich starrte auf die leere Straße. Mein Kopf suchte nach einer Erklärung. Vielleicht war es tatsächlich ein verwirrter Fahrer, vielleicht waren sie nervös geworden, als sie mich sahen, vielleicht war es nur ein seltsamer Scherz. Es musste so etwas sein. Aber selbst als ich wieder hineinging, die Tür abschloss und die Lichter ausschaltete, wurde ich das Gefühl nicht los, etwas gesehen zu haben, was ich nicht hätte sehen sollen. Es vergingen ein paar Tage und ich fing an, mich davon zu überzeugen, dass es keine große Sache war. Es kamen keine weiteren Nachrichten und es parkten keine fremden Autos draußen. Ich sagte mir, es sei wahrscheinlich nur ein dummer Streich gewesen und dass ich es vergessen sollte. Dann spät in der Nacht vibrierte mein Handy wieder. Eine weitere Snapchat-Benachrichtigung, derselbe unbekannte Benutzername. Meine Hände fühlten sich kalt an, als ich zum Öffnen wischte. Es war wieder ein Foto, derselbe Winkel, dasselbe Auto. Aufgenommen von der Straße, direkt auf mein Haus gerichtet. Nur, dass diesmal Text darunter stand. Nur drei Worte, nice little yard. Ein Schauer lief mir den Rücken hinunter. Das bedeutete, dass die Person in diesem Auto nicht zufällig dort war. Sie beobachteten mein Haus, sie wussten, wer ich war, und sie wollten, dass ich wusste, dass sie mich beobachteten. Ich setzte mich aufrecht im Bett, plötzlich hellwach. Mein Kopf raste. Wer zur Hölle war das? Jemand, der mit mir spielte? Ein Nachbar? Ein völlig Fremder? Mein Zimmer fühlte sich viel zu offen an, also zog ich mich aus der Sicht des Fensters zurück und sah hinaus. Diesmal war kein Auto da, nur eine leere, stille Straße. Am nächsten Morgen beschloss ich nachzufragen. Ich klopfte an die Tür meiner Nachbarin, einer älteren Frau, die seit Jahren dort wohnte. Ich versuchte es beiläufig klingen zu lassen. Haben Sie in letzter Zeit fremde Autos draußen parken sehen? Sie runzelte die Stirn. Nein, ich kann nicht sagen, dass ich etwas bemerkt hätte. Alles in Ordnung? Ja, ich dachte nur, ich hätte neulich Nacht jemanden herumlungern gesehen. Wahrscheinlich nichts, sagte ich. Ich fragte noch ein paar andere Leute, aber niemand hatte etwas gesehen. Niemand fand es besorgniserregend, nur ich. Ich versuchte es herunterzuspielen. Vielleicht war es nur ein Idiot, der versuchte, mich zu verunsichern. Ich könnte den Account blockieren, aufhören, die Nachrichten zu öffnen. Aber in dieser Nacht kam eine weitere. You should be careful at night. Ich starrte auf den Bildschirm mit dem Gefühl, als ob der Boden unter meinen Füßen wegrutschte. Es war keine direkte Drohung, aber auch alles andere als harmlos. Ich ging zur Polizei. Ich zeigte ihnen die Screenshots, beschrieb das Auto. Eine Limousine ohne vorderes Kennzeichen. Vielleicht hatten sie es entfernt oder es war mit Schlamm bedeckt. Der Beamte hörte mir aufmerksam zu, nickte und sagte, dass ich sofort anrufen sollte, wenn ich es wieder sähe. Und sie würden jemanden schicken, aber dass sie ohne klare Drohung nicht viel tun könnten. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich saß neben dem Fenster, die Lichter aus, das Handy in der Hand und wartete. Stundenlang war es still. Nur ab und zu fuhr ein Auto vorbei oder ein Hund bellte in der Ferne. Ich begann zu glauben, dass ich vielleicht übertrieb, dass sie vielleicht schon längst verschwunden waren. Dann, gegen Mitternacht, sah ich es. Ein schwaches Leuchten und die dunkle, vertraute Form des Autos, das an den Bordstein heranrollte. Mein Puls hämmerte. Ich musste schnell handeln. Ich griff nach dem Handy, schaltete die Kamera ein und rannte zur Haustür. Kaum zögerte ich, bevor ich hinausging, in der Hoffnung, nah genug heranzukommen, um ein Kennzeichen, ein Gesicht, irgendetwas zu sehen. Aber sobald die Tür quietschend aufging, gingen die Scheinwerfer des Autos an. Der Motor heulte auf und es raste davon. Die Räder wirbelten Staub auf. Ich rannte ein paar Schritte hinterher, aber es war nutzlos. Es verschwand die Straße hinunter, bevor ich irgendetwas erkennen konnte. Meine Hände zitterten, als ich die Polizei rief. Keine 10 Minuten später kam ein Streifenwagen, aber da war nichts mehr zu sehen. Sie nahmen meine Aussage auf, notierten die wiederholten Vorfälle und versicherten mir, die Patrouillen in der Gegend zu verstärken, aber ich spürte, dass sie nicht überzeugt waren, dass es etwas Ernstes war. Seit jener Nacht fühlte ich mich, als lebte ich in einem ständigen Zustand der Paranoia. Ich sah alle halbe Stunde aus dem Fenster, konnte mich kaum auf etwas anderes konzentrieren. Ein Freund fing an, Witze zu machen. Ich würde mich wie die Hauptfigur in einem Thriller verhalten. Ich lachte, aber tief im Inneren wusste ich, dass nicht alles Einbildung war. Das Auto kam weiterhin zurück, nicht jede Nacht, aber oft genug, um mich angespannt zu halten. Es tat nie etwas, stand einfach da, der Motor aus, vollkommen still, beobachtend. Auch die Nachrichten hörten nicht auf. Hin und wieder erschien eine neue Snapchat-Benachrichtigung, immer dieselbe Art von Foto und kleine spöttische Bildunterschriften. Das Schlimmste war, dass ich sie nie erwischte. Jedes Mal, wenn ich das Auto sah und hinausging, war es schon wieder aufgebrochen, bevor ich einen guten Blick erhaschen konnte. Es fühlte sich wie ein Spiel an und ich verlor. Eines Nachts saß ich stundenlang am Fenster und ich hätte schwören können, dass ich Bewegung im Auto sah, einen Schatten, der sich auf dem Fahrersitz bewegte oder vielleicht 2 Personen. Mir wurde übel bei dem Gedanken. Ich rief erneut die Polizei. Als sie eintrafen, war das Auto längst verschwunden. Ich begann daran zu denken, wegzuziehen, aber ich konnte es mir mit meinem Budget nicht leisten und die Idee zu fliehen fühlte sich an, als würde ich ihnen genau das geben, was sie wollten. Aber mit der Zeit wurden die Besuche des Autos und die Nachrichten seltener, bis sie schließlich aufhörten. Ich erfuhr nie, wer dahinter steckte oder warum es aufhörte. Aber nach und nach, mit jedem Tag, der verging, ließ das Gefühl der Angst nach. Ich lernte, die Angst nicht mein Leben kontrollieren zu lassen. Mit jeder ruhigen Nacht und jedem Blick aus dem Fenster, ohne etwas zu finden, gewann ich ein Stück Normalität zurück. Ich wusste nie, ob es wirklich vorbei war oder ob sie einfach beschlossen hatten zu gehen, aber ich verstand etwas Wichtiges. Auch wenn die Angst unerwartet auftauchen kann, wir finden immer einen Weg weiterzumachen. Das Leben ging weiter, und ich auch. Stärker und bewusster, dass wir nicht immer Antworten brauchen, um das zu überwinden, was uns erschreckt. Der Name meines Bruders war Justin. Er war 22 Jahre alt und lebte in Philadelphia. Er hatte die Fähigkeit, jede Party allein durch seine Anwesenheit besser zu machen. Er war immer der Mittelpunkt, lachte ständig und sorgte dafür, dass die Leute sich wie Teil von etwas Aufregendem fühlten. An jenem Abend war er auf einer exklusiven Party, nur für geladene Gäste, zu der jeder wollte. Er ging auf Instagram Live, zeigte die Musik, die Lichter und die Energie der Menge. Für ihn war es nur eine normale Nacht. Trinken mit Freunden, tanzen, Spaß haben. Ich sah seine Übertragung aus meinem Zimmer. Er machte das oft, also war es nichts Ungewöhnliches. Der Bildschirm wackelte, während er sich durch die Menge bewegte, mit Leuten sprach, Shots nahm, über die Musik hinweg brüllte. Alle paar Minuten drehte er die Kamera zu sich selbst, lächelte und sagte irgendeinen Unsinn, um seine Follower zum Lachen zu bringen. Die Kommentare flogen herein. Leute feuerten ihn an, fragten, wo er war, sagten ihm, er solle noch einen Shot nehmen. Anfangs machte es Spaß zuzusehen. Ich war nicht besorgt. Die Party wirkte normal. Gedämpftes Licht, eng gedrängte Menschen, Musik so laut, dass der Ton verzerrte. Manche Leute winkten in seine Kamera, andere ignorierten sie, zu sehr mit Tanzen oder Gesprächen beschäftigt. In einem Moment stieß er auf einen Freund und sie fingen an zu scherzen, zogen Grimassen für die Kamera. Es war eine weitere wilde Nacht von Justin, doch dann fiel mir etwas auf. Die Kamera schwenkte, während er sich durch die Menge drängte, und für eine Sekunde sah ich etwas im Hintergrund. Zwei Männer standen beieinander. Einer schob dem anderen ein kleines Päckchen in die Hand. Es ging schnell, fast unmerklich. Doch dann kam der Austausch. Der andere Kerl übergab ein Bündel gefalteter Geldscheine. Es sah nach einem Drogengeschäft aus. Justin schien es nicht zu bemerken. Er ging weiter, lachte weiter, immer noch völlig in die Party vertieft. Ich sagte mir, dass ich übertrieb, dass es dunkel war, die Videoqualität schlecht und alles sich so schnell bewegte. Vielleicht war es nicht das, was ich dachte, vielleicht war es gar nichts. Aber ich konnte das Gefühl nicht abschütteln. Ich schaute weiter, doch Justin war schon woanders. Seine Kamera zeigte jetzt ein Mädchen, das auf einem Tisch tanzte, und die Kommentare strömten hierin. Die Leute reagierten auf jede seiner Albernheiten. Niemand sonst schien bemerkt zu haben, was ich gesehen hatte. Ich wollte ihm eine Nachricht schicken, etwas Lockeres. Hey, pass auf! Aber ich tat es nicht. Ich sagte mir, ich sei paranoid. Ihm ging es gut. Es war nur eine weitere Nacht, also ließ ich es bleiben. 2 Tage vergingen und Justin ging nicht ans Telefon. Zuerst machte ich mir keine Sorgen. Er hatte die Angewohnheit, nach einer langen Nacht zu verschwinden, den halben Tag zu verschlafen und dann wieder aufzutauchen, als wäre nichts gewesen. Doch in der 2. Nacht fühlte sich etwas falsch an. Seine Nachrichten blieben ungelesen und sein Instagram war seit der Party nicht mehr aktualisiert worden. Dann rief mich meine Mutter an. Justins Auto stand immer noch an derselben Straße. Sie klang unruhig, als wolle sie das Schlimmste nicht aussprechen, aber ich hörte die Angst in ihrer Stimme. Ich schnappte mir meine Schlüssel und fuhr zu der Adresse, die sie mir gegeben hatte. Als ich ankam, zog es mir den Boden unter den Füßen weg. Das Auto stand da, geparkt in einer ruhigen Straße, unversehrt bis auf eines die Fahrerscheibe war zertrümmert. Ich rannte mit zitternden Händen darauf zu. Glasscherben lagen überall auf dem Sitz. Die Tür war verschlossen, aber ich konnte hineinschauen. Keine Spur von Justin. Sein Telefon war nicht im Auto, seine Brieftasche auch nicht, nichts. Dann trat eine Frau aus dem Haus auf der anderen Straßenseite und fragte mich, »Suchst du den vom Auto?« Ich antwortete mit Herzklopfen im Hals. »Ja, das ist mein Bruder.« Sie zögerte, sah das Auto an und sagte dann, »Du solltest die Polizei rufen.« Ich hatte das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Die Polizisten kamen in weniger als einer Stunde. Sie befragten mich, wollten wissen, wann ich ihn zuletzt gesehen hatte und ob er Feinde hatte. Ich erzählte ihnen alles. Die Party, den Livestream, den Deal, den ich im Hintergrund gesehen zu haben glaubte. Einer der Beamten nickte, als wüsste er bereits, worauf die Geschichte hinauslief. Am nächsten Morgen fanden sie seine Leiche. Ein Jogger entdeckte ihn in einer Gasse etwa 1 Meile von seinem Auto entfernt. Er war erschossen worden. 1mal in die Brust, 1mal in den Kopf. Kein Telefon, keine Brieftasche. Sein Instagram-Konto war verschwunden, komplett gelöscht, als hätte es nie existiert. Die Polizei vermutete, dass er getötet wurde wegen dem, was er zufällig mitgefilmt hatte. Diesem Drogengeschäft. Den beiden Männern, die Bargeld gegen ein Päckchen tauschten. Sie mussten sich in seinem Livestream gesehen haben. Vielleicht hatte jemand sie erkannt und gewarnt. Vielleicht dachten sie, Justin hätte es aufgezeichnet. Wie auch immer. Sie stellten sicher, dass er nicht redete. Der Fall wurde schnell kalt. Keine Zeugen, keine Überwachungsvideos, keine soliden Spuren. Seine Freunde auf der Party hatten nichts Nützliches zu sagen. Niemand wusste, wann er gegangen war, niemand hatte etwas Merkwürdiges gesehen. Und ohne sein Telefon gab es keine Möglichkeit, den Livestream zurückzuholen. Es war, als hätte ihn jemand ausgelöscht. Ich gehe diese Nacht immer wieder im Kopf durch, frage mich, ob ich etwas hätte tun können, ob es einen Unterschied gemacht hätte, wenn ich ihm eine Nachricht geschickt, ihn gewarnt hätte, oder ob es von dem Moment an, als er diese Party betrat, bereits zu spät war. Alles wegen einer Sekunde, eines Augenblicks auf einem Bildschirm. Wenn du glaubst, dass das, was du online postest, keine Rolle spielt, überleg es dir noch einmal. Jemand schaut immer zu, und manchmal wollen sie nicht gesehen werden. Nach meinem Universitätsabschluss nahmen meine beste Freundin Sarah und ich Jobs in verschiedenen Städten an. Während der Studienzeit waren wir sehr eng miteinander und bemühten uns, die Freundschaft aufrechtzuerhalten. Dazu gehörten mindestens 2 Zoom-Anrufe pro Woche. Es ist nicht dasselbe wie eine Freundschaft in Person, aber manchmal muss man sich mit dem zufrieden geben, was man hat. Ich zog tatsächlich zurück in meine Heimatstadt und wohnte bei meinen Eltern, bis ich eine eigene Wohnung fand. Sarah hingegen zog in eine große Stadt, in der die Mieten extrem hoch sind. Also mietete sie ein Zimmer in einem Haus, das sie sich mit zwei anderen Personen teilte. Ihr Haus war ein kleiner Bungalow mit nur einem Stockwerk direkt außerhalb des Zentrums. Sie hatte mir einmal per Zoom eine Führung gegeben und mir das ganze Haus gezeigt, sodass ich mich im Grunde darauf stützte. Es war ein altes Haus, das mich an eines der Häuser erinnerte, in denen ich während des Studiums gewohnt hatte. Die Geräte waren alt, in die Wände eingebaut und die Böden waren schmutzig. Keinen ihrer Mitbewohner hatte ich kennengelernt, weil sie entweder nicht da waren oder sich während unserer Anrufe in ihren Zimmern aufhielten. Sie erzählte mir jedoch von ihnen und sie wirkten sehr sympathisch, sodass ich mich darauf freute, sie irgendwann kennenzulernen. An einem Samstagabend waren wir in einem Gespräch. Bei mir war es etwa 22 Uhr und bei Sarah, da sie in einer anderen Zeitzone lebte, etwa 23 Uhr. Wir redeten seit 15 oder 20 Minuten über belanglose Dinge und die Arbeit, nichts allzu Tiefgründiges. Sarahs Kamera war auf ihre Zimmertür gerichtet, die offen stand, sodass ich einen Teil des Flurs außerhalb ihres Zimmers sehen konnte. Allerdings war dieser unscharf. Plötzlich sah ich eine dunkle Gestalt hinter ihr vorbeigehen. Es wirkte wirklich unheimlich, wie aus einem Horrorfilm. Zunächst machte ich mir keine Sorgen, weil ich annahm, dass es einer ihrer Mitbewohner war. Ich sagte in dem Moment nichts, da Sarah gerade eine Geschichte erzählte. Als es eine Pause im Gespräch gab, fragte ich, ob ich ihren Mitbewohner kennenlernen könne. Sie sagte mir, dass keiner von beiden zu Hause sei. Ich sah sie verwirrt an und sagte ihr, dass ich vor ein paar Minuten jemanden vorbeigehen gesehen hätte. Sie drehte sich um und sah in den Flur. Dann blickte sie wieder zu mir zurück, sichtlich erschrocken. Sarah trug immer Kopfhörer, wenn wir sprachen, weil die Lautsprecher ihres Laptops sehr leise waren, also hätte sie niemanden hereinkommen hören. Ich sagte ihr, dass wohl jemand während unseres Gesprächs hereingekommen sein müsse und sie es nicht bemerkt habe. Sie erwiderte, dass das unmöglich sei, da ihre beiden Mitbewohner das ganze Wochenende über weg sein würden. Da wurde mir klar, dass etwas nicht stimmte. Die Person, die ich zuvor vorbeigehen gesehen hatte, war jemand anderes, jemand, der nicht dort sein sollte. Sarah stand auf, griff nach ihrem Handy und verließ sofort das Haus. Ich starrte auf den Bildschirm, mein Herz raste. Sie hatte den Anruf nicht beendet, also sah ich weiter zu. Ich hoffte, dass ich mich geirrt hatte, doch das war nicht der Fall. Nach ein oder zwei Minuten erschien dieselbe dunkle Gestalt erneut. Diesmal blieb sie im Türrahmen stehen und betrat dann das Zimmer. Es war ein großer Mann, ganz in Schwarz gekleidet, das Gesicht mit einer Art schwarzer Maske bedeckt. Vielleicht einfach ein schwarzes T-Shirt, das er sich um den Kopf gebunden hatte. Ich schrie, doch sie konnte mich nicht hören, weil die Kopfhörer eingesteckt waren und die Lautsprecher nicht funktionierten. Er ging langsam auf den Computer zu und beendete den Anruf. Ich war wie erstarrt und wählte sofort Sarahs Nummer. Sie nahm beim ersten Klingeln ab. Man hörte an ihrer Stimme, dass sie weinte. Sie sagte mir, dass die Polizei bereits da sei und das Haus durchsuche. Ich blieb mit ihr in der Leitung, bis die Polizei sie beiseite nahm. Später rief sie mich zurück und erzählte mir, was geschehen war. Als die Polizei das Haus durchsuchte, fanden sie den Mann, wie er versuchte, durch die Hintertür zu fliehen. Doch sie fingen ihn. Ich vermute, dass er, als er mich auf dem Bildschirm sah, merkte, dass er entdeckt worden war und zu fliehen versuchte. Ich rede mir gerne ein, dass er nur stehlen wollte, aber das wirkt nicht wirklich plausibel. Wer weiß, was passiert wäre, wenn ich ihn nicht durch diese Tür hätte gehen sehen. Ich bemerkte, dass etwas nicht stimmte, als meine Freunde anfingen, mir zu schreiben und fragten, was mit diesen seltsamen Videos los sei, die du gerade gepostet hattest. Aber ich hatte an dem Tag nichts gepostet, geschweige denn Videos. Ich öffnete Snapchat, um nachzusehen, konnte mich aber nicht einloggen. Mein Passwort funktionierte nicht, und als ich versuchte, es zurückzusetzen, sah die Wiederherstellungs-E-Mail verändert aus, als hätte man sie geändert. Das alles geschah innerhalb weniger Stunden und ich hatte keine Ahnung, wer dahinter steckte. Dann schickte mir einer meiner Freunde einen Screenshot von meiner Story. Das Video zeigte einen dunklen, leeren Flur einer Wohnung. Die Kamera bewegte sich langsam, als würde jemand herumschleichen. Und im Hintergrund war schweres Atmen zu hören. Es war beunruhigend. Es sah so aus, als würde jemand eine andere Person beobachten, ohne dass diese es wusste. Aber das Schlimmste war, dass es unter meinem Namen mit meinem Profilbild veröffentlicht war. Es sah so aus, als hätte ich es selbst aufgenommen. Ich starrte auf den Bildschirm, völlig wie gelähmt. Das war kein Scherz. Jemand hatte die volle Kontrolle über mein Konto und postete nicht einfach zufälligen Quatsch, sondern etwas Erschreckendes und Absichtliches. Mein erster Impuls war, meine beste Freundin Laura anzurufen. Sie ging sofort ran. »Hast du das Video gesehen?«, fragte ich. »Ja, was zum Teufel, Alter. Das bist doch nicht du, oder?« »Natürlich nicht. Mich haben sie gehackt. Ich kann mich nicht mal einloggen.« Es folgte eine Pause. »Okay, das ist wirklich unheimlich. Das wirkt wie ein Stalker oder so.« Ich schluckte. Genau so sah es aus. Aber wer würde das tun und warum? Die nächste Stunde verbrachte ich damit, alles Mögliche zu versuchen, um mein Konto zurückzubekommen. Passwörter zurücksetzen, Sicherheitsfragen beantworten, sogar E-Mails an den Snapchat-Support schicken. Nichts funktionierte. Der Hacker hatte mich komplett ausgesperrt und während ich versuchte, es zu regeln, posteten sie weiter. Ein anderer Freund schickte mir ein neues Bild. Eine Nahaufnahme einer geschlossenen Tür, aufgenommen von außen, als stünde jemand direkt davor. Die Bildunterschrift war nur ein einziges Emoji. Da wurde mir klar, dass es nicht zufällig war. Wer auch immer das tat, spielte nicht. Sie beobachteten jemanden. Vielleicht verfolgten sie ihn und sie taten das in meinem Namen. Während ich versuchte, den Snapchat-Support zu erreichen, kamen Nachrichten von Leuten, die ich gar nicht kannte. Zufällige Accounts schrieben mir DMs und fragten, »Was ist los? Ist das ein Witz? Geht es dir gut?« Ich antwortete, wenn ich konnte, erklärte panisch, dass mein Konto gehackt wurde und sie alles Verdächtige ignorieren sollten. Doch alles wurde nur schlimmer. Wer auch immer mein Konto kontrollierte, schickte jetzt Nachrichten direkt an meine Freunde. Nicht nur gruselige Videos, sondern kontaktierte Leute in meinem Namen. Laura war die erste, die mir schrieb. »Hey, dein Account hat mich gerade gefragt, wo ich wohne.« Mir sank der Magen. »Ich dachte zuerst, vielleicht bist du es, die beweisen will, dass du wirklich du bist oder so. Aber dann sah ich, dass du mir von deiner echten Nummer geschrieben hattest. Also warst du es nicht.« Ich ging zu Instagram und sah noch mehr Nachrichten von Freunden. »Warum fragst du, wo ich arbeite? Warum brauchst du meinen Zeitplan? Verarschst du mich?« Ich schrieb allen immer dasselbe. Mich haben sie gehackt, antwortet nicht, blockiert den Account. Aber der Schaden war bereits angerichtet. Die Leute antworteten, weil sie dachten, sie würden mit mir schreiben und gaben Daten preis. Adressen, Arbeitsorte, Tagesabläufe. Wer dahinter steckte, wollte nicht nur mein Leben zerstören. Sie fischten nach Informationen über die Menschen in meinem Umfeld. Ich kochte vor Wut. Es gab keinen Weg, das aufzuhalten. Der Snapchat-Support ließ ewig auf sich warten und schickte mir nur generische Nachrichten über Kontosicherheit. In der Zwischenzeit postete mein gehacktes Konto weiter, schickte Nachrichten und sammelte Details, und ich wusste nicht, was als nächstes geplant war. Nach einer Weile war es nicht mehr nur Snapchat. Mein E-Mail-Postfach bekam mehrere Sicherheitswarnungen wegen unbekannter Anmeldungen und alte Fotos in meinen sozialen Netzwerken bekamen seltsame, spöttische Kommentare. Es war klar, dass der Hacker sich nicht nur aus Spaß amüsierte. Er wollte meinen Ruf online zerstören, mich demütigen. Doch das Schlimmste war weiterhin Snapchat. Die Stories gingen weiter und waren nicht mehr zufällig. Sie hingen mit meinem Tagesablauf zusammen. Eines Nachmittags ging ich wie immer in den Supermarkt. Nichts schien ungewöhnlich. Normale Leute beim Einkaufen, Gänge voller Produkte, das Piepen an den Kassen und gedämpfte Gespräche. Ich nahm meine üblichen Sachen, bezahlte und ging nach Hause. Eine Stunde später erschien ein neues Video in meiner Snapchat-Story. Aufnahmen desselben Supermarkts, dieselben Gänge, dieselben Regale, vor denen ich gestanden hatte. Wer mein Konto kontrollierte, spielte nicht nur im Hintergrund herum, er verfolgte mich, beobachtete mich und wollte, dass ich es wusste. Ich suchte die Kommentare unter dem Post durch. Einige Freunde waren verwirrt, andere machten Witze, aber ein paar klangen wirklich besorgt. Einer von ihnen, Ben, schrieb mir privat, »Das wird echt komisch. Geht's dir gut?« Ich wusste nicht, was ich sagen oder denken sollte. Ich hatte in dem Laden niemanden bemerkt, der mich beobachtete. Aber klar, warum hätte ich das bemerken sollen? Es war ein öffentlicher Ort. Es hätte jeder sein können. Der Gedanke ließ mir die Haare zu Berge stehen. Am nächsten Morgen verließ ich kaum mein Zimmer. Ich starrte ständig aufs Handy und wartete auf einen neuen Post, eine neue Nachricht, irgendetwas. Und wie erwartet wurde mittags wieder eine Story hochgeladen. Ein kurzer Clip einer Straße, meiner Straße. Die Kamera bewegte sich langsam und richtete sich auf mein Gebäude. Diesmal gab es keine Bildunterschrift, nur Stille. Ich entschied, dass ich damit nicht mehr allein fertig werden würde und ging zur Polizei. Ich erzählte ihnen alles über den Hack, die Videos, die Nachrichten, in denen nach persönlichen Daten meiner Freunde gefragt wurde. Sie hörten zu, machten sich Notizen und stellten mir einige Fragen, aber als ich fragte, was sie tun könnten, war die Antwort wenig ermutigend. »Solche digitalen Delikte brauchen Zeit«, sagte einer der Beamten. »Wir werden eine Anzeige aufnehmen, aber die Person dahinter zu verfolgen kann schnell dauern.« Man hörte in seinem Ton, dass sie es nicht als dringende Bedrohung sahen, nur als einen weiteren Fall von Online-Belästigung. In jener Nacht änderte ich alle Passwörter, an die ich mich erinnern konnte. Ein technikaffiner Freund half mir, wieder Zugang zu meiner E-Mail zu bekommen und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen einzurichten, aber Snapchat blieb außer Kontrolle und wer es bediente, postete weiter dunkle, verschwommene Aufnahmen von stillen Straßen, Bilder von Wohnblocks, eine zittrige Nahaufnahme eines Türgriffs und dann eine Bildunterschrift. »Ich bin näher, als du denkst.« Ich hörte auf, das Haus zu verlassen, außer wenn es absolut notwendig war. Wenn ich doch rausging, konnte ich nicht anders, als mich ständig umzusehen, jedes Gesicht in der Öffentlichkeit abzusuchen und zu fragen, ob einer von ihnen die Person sein könnte, die das alles tat. Die Posts erschienen nicht täglich, aber sie dauerten 2 Wochen an. Ich lebte in einem Zustand ständiger Paranoia, versuchte Normalität vorzutäuschen und zu ignorieren, dass mich irgendwo jemand beobachtete. Und gerade als ich dachte, ich würde es nicht mehr aushalten, hörte es plötzlich auf. Eines Morgens wachte ich auf und stellte fest, dass mein Snapchat-Passwort endlich wieder zurückgesetzt worden war. Ich meldete mich an mit dem Gefühl, auf ein weiteres beunruhigendes Video zu stoßen, aber der letzte Beitrag war bereits 3 Tage alt. Seitdem nichts. Keine neuen Nachrichten, keine Aktivität. Es war, als hätte der Hacker einfach das Interesse verloren. Sofort löschte ich meinen Account, entfernte Kontakte, änderte meinen Nutzernamen und richtete jede mögliche Sicherheitsstufe ein. Ich wollte alles, was mich mit diesem Albtraum verband, auslöschen. Als ich bei der Polizei nachhakte, hatten sie nichts für mich. »Diese Leute machen das manchmal aus Spaß«, sagte einer. »Sie langweilen sich und verschwinden wieder.« Das blieb in meinem Kopf. Für sie war mein Leben nur ein Spiel, eine vorübergehende Unterhaltung. Ich sollte Erleichterung gespürt haben, weil es vorbei war, weil sie gegangen waren, aber ehrlich gesagt war dem nicht so. Es war nicht wirklich vorbei. Es endete nur, weil sie entschieden hatten, aufzuhören. Und wenn sie oder jemand anderes wieder von vorn beginnen wollten, würde es nichts geben, das sie daran hindern könnte. Ich bin 36 Jahre alt und lebe allein in einer kleinen Stadt in der Nähe einer größeren Stadt. Ich habe mein eigenes Haus, das klein, aber in einer guten Nachbarschaft mit viel Außenbereich liegt. Ich habe einen großen Garten, der an ein bewaldetes Gebiet grenzt. Als ich einzog, ließ der Vorbesitzer einige Dinge zurück, die er nicht wollte. Es gab eine große Kommode und andere Möbel, einen Tisch und Stühle. Ich hatte bereits meine eigenen Sachen. Also ließ ich diese eine Zeit lang im Keller stehen. Schließlich entschied ich mich, alles auf Facebook zum Verkauf anzubieten. Es war eine einzige Anzeige für alles. Ich setzte die Preise niedrig, weil ich alles loswerden wollte. Ich glaubte sowieso nicht, dass es viel wert war. Ich veröffentlichte die Anzeige an einem Samstagnachmittag und bis zur nächsten Woche hatte ich noch keine Antworten erhalten. Das machte mir nichts aus, da mein Keller viel Stauraum bot und ich ihn für nichts anderes nutzte. Ein paar Tage später, an einem Montag oder Dienstag, erhielt ich schließlich eine Antwort von jemandem. Er hieß Adam, fragte aber überraschenderweise nichts über die Möbel. Seine Nachrichten waren seltsam, als ob wir Freunde wären. Das erste, was er schrieb, war: »Hey Mann, wie geht's? Hast du Interesse an etwas?« Ich antwortete: »Ich verbringe nur den Abend zu Hause. Und du?« Er schrieb: »Ich war verwirrt. und ich dachte, er würde scherzen oder meine Zeit verschwenden. Ich antwortete darauf nicht, aber ich blockierte ihn auch nicht, da nichts weiter geschah. Das war das Letzte, was ich an diesem Tag von ihm sah. Am nächsten Morgen öffnete ich meinen Laptop, um vor der Arbeit Facebook zu prüfen, und sah viele neue Nachrichten von Adam. Ich überflog sie und las einige. Die erste, die ich las, war eine direkte Bedrohung meines Lebens. Ich las weitere, die alle ähnlich waren. Danach blockierte ich das Konto und meldete es bei Facebook. Sie schickten mir eine E-Mail, dass das Konto gelöscht wurde. Ich glaube nicht, dass das viel nützt, weil es leicht ist, ein neues Konto zu erstellen. Aber schaden kann es nicht, es zu versuchen. Danach war ich bereit, weiterzumachen. Wie gesagt, ich bin 36, also machte ich mir keine besonderen Sorgen. Leute schreiben alle möglichen seltsamen Dinge im Internet und das macht sie nicht akzeptabel, aber ich hielt die Drohungen nicht für glaubwürdig. Da ich keine weiteren Antworten erhielt, veröffentlichte ich die Anzeige erneut mit noch niedrigeren Preisen und besseren Fotos. An diesem Punkt hätte ich die Sachen auch verschenken können, aber ich entschied mich, ein paar Dollar für die Mühe zu bekommen. Wenn es nicht klappte, hätte ich sie verschenkt. Dieses Mal erhielt ich viel mehr Antworten. Ich weiß nicht, ob es am Algorithmus oder an den niedrigeren Preisen lag, aber es gab viel Interesse. Einige Leute kamen, um mehrere der Artikel abzuholen, und am Ende der Woche war nur noch die große Kommode übrig, die ich erwähnt hatte. Zum Glück erhielt ich am Freitagabend eine Nachricht von jemandem, der sie wollte. Bis dahin hatte ich den Preis auf 20 Dollar gesenkt. Im Profil stand, dass der Typ Ren hieß, wie aus Ren and Stimpy. An diesem Abend war ich zu Hause und Ren wollte sie so schnell wie möglich abholen. Ich sagte, dass ich auch da sein würde und wir vereinbarten 20 Uhr. Ich gab ihm meine Adresse. Dann ging ich in den Keller, um zu versuchen, die Kommode die Treppe hochzubringen. Ich wollte sie für ihn bereit haben, aber das Möbelstück war zu schwer und unhandlich. Ich konnte es nicht alleine hochbringen. Das war unglücklich, weil ich wirklich nicht allein mit diesem Fremden in meinem Haus sein wollte. Aber ich entschied mich, das Risiko einzugehen. Um 20 Uhr sah ich aus dem Fenster und sah einen dunklen Van in meiner Einfahrt halten. Ein Mann stieg aus. Er war etwa in meinem Alter oder etwas älter, kahl, groß und schlank, mit einem ernsten Ausdruck. Ich ging hinaus, um ihn zu begrüßen, und führte ihn in den Keller, wo die Kommode stand. Als wir die Treppe hinuntergingen, lief mir ein Schauer über den Rücken. Es fühlte sich falsch an, alleine mit einem völlig Fremden unten zu sein. Als wir bei der Kommode ankamen, sah er sie kurz an, drehte sich zu mir und sagte, »Sieht gut aus.« Wir hoben sie zusammen und gingen zur Treppe. Er blieb oben, ich unten. Als er fast oben war, war ich noch etwa auf halbem Treppenabschnitt. Plötzlich blieb er stehen. Ich hielt die Kommode, zusammengesunken durch die unbequeme Position, und sah zu Ren, der einen kalten Blick hatte. In diesem Moment wusste ich, dass ich in Schwierigkeiten war. In einem Bruchteil einer Sekunde stieß er die Kommode die Treppe hinunter auf mich. Ich fiel auf den Rücken auf den Teppich. Die Ecke der Kommode streifte meine Hüfte um wenige Zentimeter. Sie zerdrückte mich beim Fallen nicht, aber blieb danach auf mir liegen. Ich war nicht schwer verletzt, aber gefangen. Ich wusste sofort, dass er es absichtlich getan hatte. Ich konnte nicht nach oben sehen, wo er war, aber hörte seine langsamen, deliberate Schritte, die auf mich zukamen. Mit nur Sekunden zum Handeln griff ich nach dem Telefon und wählte den Notruf 911. Der Mann näherte sich. Wenn er mir das Telefon wegnahm, wäre ich erledigt. Gerade rechtzeitig wurde abgehoben, ich gab meine Adresse durch, sagte, es sei ein Notfall und schrie den Typen an, dass die Polizei kommt. Ich sagte ihm, er solle verschwinden, solange er noch konnte. Auf dem Rücken liegend, verdeckte die Kommode meine Sicht auf ihn. Aber als ich es laut rief, hörte ich ihn sich umdrehen und schnell weggehen. Sobald er weg war, konnte ich mich aus unter der Kommode hervorzuziehen. Ich ging die Treppe hinauf und sah, wie Streifenwagen bei meinem Haus eintrafen. Wir sprachen eine halbe Stunde über den Vorfall. Die Beamten stellten alle möglichen Fragen in der Hoffnung, eine Spur zu finden. Da erinnerte ich mich an den Perversling, der mir zuvor Nachrichten geschickt hatte. Ich konnte ihnen keine Details über ihn geben, da das Konto gelöscht worden war. Man würde denken, dass die Polizei es mit Hilfe von Facebook wiederherstellen könnte. Ich weiß nicht, ob das passiert ist. Am nächsten Tag erfuhr ich, dass Ren gefasst wurde. Interessanterweise stellte sich heraus, dass Ren sein echter Name war. Ihm wurden ziemlich ernste Vorwürfe wegen dessen gemacht, was er mir angetan hatte. Man sagte mir, dass er wegen schwerer Körperverletzung verurteilt wurde, die reduziert wurde. Und er erhielt ein paar Jahre Gefängnis. Den Perversling, der mir die Nachrichten geschickt hatte, konnten wir nie identifizieren. Aber aus irgendeinem Grund glaube ich wirklich, dass es dieselbe Person war. Wie wahrscheinlich ist es, dass jemand dir online droht und dann eine andere Person auftaucht und es wirklich tut? Es scheint mir sehr unwahrscheinlich. Es muss er gewesen sein. Mein Name ist Michelle, ich lebe in New York und wie viele hier verlasse ich mich mehr auf Essen zum Mitnehmen, als ich eigentlich sollte. Zu Hause zu kochen klingt in der Theorie großartig, aber nach einem langen Tag habe ich einfach keine Energie. Eines Abends, während ich durch Instagram scrollte, stieß ich auf eine Seite, die meine Aufmerksamkeit erregte. Home Kitchen Delights. Die Fotos waren beeindruckend. Frische, bunte Gerichte. Wunderschön angerichtet. Alle mit Beschreibungen von Bio-Zutaten, frischen Produkten vom Bauernhof und authentischen hausgemachten Aromen. Es wirkte persönlich, nicht wie ein großes Restaurant. Es wirkte vertrauenswürdig. Die Kommentare waren voller Lob. Die Leute schwärmten vom Geschmack, den Portionen der schnellen Lieferung. Keine Beschwerden, keine Warnsignale. Die gesamte Seite vermittelte eine gemütliche häusliche Stimmung. Und das Menü hatte alles, was ich liebte. Kräuterbrathuhn, cremige Pasta, frische Salate. Ich war überzeugt. An diesem Wochenende beschloss ich, eine große Bestellung aufzugeben und einige Freunde einzuladen. Ein müheloses Abendessen zu Hause, perfekt. Der Ablauf war einfach. Eine Direktnachricht an die Seite senden, auswählen, was ich wollte, die Zahlung per Venmo senden. Die Antwort kam schnell, höflich und professionell. Sie bestätigten sogar die Lieferzeit. Als das Essen ankam, sah es genau wie auf den Fotos aus. Sorgfältig verpackt, noch warm, mit einer persönlichen Notiz, in der sie sich für die Bestellung bedankten. Der Geruch war unglaublich, reichhaltig und lecker. Wir deckten den Tisch, gossen ein wenig Wein ein und begannen zu essen. Anfangs schien alles in Ordnung zu sein. Die Pasta war cremig, das Huhn zart, die Portionen großzügig. Aber nach ein paar Bissen bemerkte ich, dass etwas nicht stimmte. Das Würzen war zu stark, zu viel Knoblauch, zu viele Gewürze, als wollten sie etwas überdecken. Es gab einen seltsamen Nachgeschmack, den ich nicht zuordnen konnte, fast metallisch, wie altes oder verdorbenes Fleisch. Ich verdrängte den Gedanken. Vielleicht war es einfach ein Rezept, an das ich nicht gewöhnt war. Meine Freunde sagten nichts, also dachte ich, ich sei nur wählerisch. Um Mitternacht wusste ich, dass es nicht nur mir so ging. Ich wachte mit den schlimmsten Magenschmerzen meines Lebens auf. Stechend, krampfhaft, unerträglich. Mein Körper fühlte sich gleichzeitig heiß und kalt an. Ich stolperte ins Bad und schaffte es gerade noch rechtzeitig, bevor ich mich übergab. Es hörte nicht auf. Meine Hände zitterten, meine Haut war feucht und kalt. Ich versuchte, Wasser zu trinken, aber es blieb nicht drin. Dann vibrierte mein Telefon. Eine Nachricht von meiner Freundin Emily. Geht es dir gut? Mir ist so schlecht. Kurz darauf kam eine weitere Nachricht. Ich habe seit einer Stunde nur erbrochen. Mein Herz begann stark zu schlagen. Etwas war ernsthaft falsch. Um 3 Uhr morgens war ich zu schwach, um zu stehen. Die Krämpfe waren unerträglich und ich fühlte, wie ich zwischen Bewusstsein und Ohnmacht schwankte. Meine anderen Freunde waren ebenfalls krank, aber irgendwie traf es mich am schlimmsten. Ich erinnere mich, wie ich auf dem kalten Badezimmerboden lag, kaum in der Lage, den Kopf zu heben, und dachte, das ist keine normale Lebensmittelvergiftung. Am Morgen wusste ich, dass ich nicht einfach abwarten konnte. Ich rief den Notruf. Als die Sanitäter eintrafen, konnte ich ihre Fragen kaum beantworten. Alles war ein Schleier. Die Fahrt im Krankenwagen, die grellen Lichter des Krankenhauses, die Infusionsnadel in meinem Arm. Das Letzte, an das ich mich erinnere, bevor ich ohnmächtig wurde, war, dass eine Krankenschwester sagte, »Ihre Vitalzeichen sind instabil. Wir müssen uns beeilen, schnell!« Ich wachte in einem Krankenhausbett auf, an mehrere Infusionen angeschlossen. Mein Körper fühlte sich erschöpft an, als wäre er völlig ausgepresst worden. Ein Arzt stand neben mir, mit ernstem Gesichtsausdruck. »Sie hatten Glück, dass Sie so schnell hierher gekommen sind«, sagte er. Ihr Körper geriet in einen Schock, Wir mussten sofort eine Magenspülung durchführen und eine intensive Behandlung beginnen. Ich hatte kaum Kraft zu antworten. Der Hals trocken, der Kopf pochte. Das Einzige, was ich sagen konnte, war: Was ist passiert? Er seufzte. Schwere Lebensmittelvergiftung. Wir haben Tests gemacht und das Essen war mit gefährlichen Bakterien kontaminiert. Wir haben auch Spuren von Toxinen gefunden. Etwas, das nicht in ihrem Körper sein sollte. Die Worte trafen mich wie ein Schlag. Ich hatte schon von schlechtem Essen zum Mitnehmen gehört, klar, aber das hier war nicht nur eine schlechte Hühnercharge, es war viel schlimmer. Der Arzt fuhr fort. Die Schäden an ihrer Magenschleimhaut sind ernst, wir werden sie über eine Ernährungssonde versorgen, bis ihr System stabil ist. Eine Ernährungssonde. Allein der Gedanke daran drehte mir erneut den Magen um. Ich wollte schreien, aber ich hatte nicht einmal die Kraft dazu. Inzwischen erholten sich meine Freunde, aber keiner war so stark betroffen wie ich. Vielleicht hatte ich mehr von dem kontaminierten Essen gegessen oder mein Körper reagierte einfach schlimmer. Wie dem auch sei, ich lag im Krankenhausbett, unfähig zu essen oder zu trinken wie ein normaler Mensch. Als ich stabil genug war, versuchten wir, die Instagram-Seite zu kontaktieren, aber sie war verschwunden. Vollständig gelöscht, keine Beiträge, kein Konto, nichts. Die Nummer, an die ich geschrieben hatte, war nicht mehr erreichbar. Es war, als hätten sie nie existiert. Dann recherchierte Emily und fand einen alten Reddit-Thread, der dasselbe Konto Home Kitchen Delights unter einem anderen Namen erwähnte. Jemand war Monate zuvor mit ihrem Essen krank geworden, aber es geschah nichts. Keine rechtlichen Schritte, keine öffentliche Warnung. Der Verkäufer änderte einfach den Namen und machte weiter. Später fanden wir einen Artikel in einer lokalen Zeitung. Das Gesundheitsamt hatte eine nicht autorisierte Hausküche untersucht, die unter verschiedenen Namen betrieben wurde. Sie waren mehrfach wegen unhygienischer Bedingungen, verdorbener Zutaten, schmutziger Küchenräume und unsachgemäßer Lebensmittelhandhabung geschlossen worden. Aber da sie weiterhin den Namen wechselten und im Verborgenen arbeiteten, mussten sie nie echte Konsequenzen tragen. Ich war wütend. Das war kein Unfall, das war Fahrlässigkeit, ein Betrug und Menschen wie ich bezahlten den Preis. Wochen später wurde ich schließlich entlassen, aber mein Körper war nicht derselbe. Essen bereitete Schmerzen, mein Verdauungssystem war dauerhaft geschädigt. Der Arzt sagte, ich würde mich vielleicht nie vollständig erholen. Alles, weil ich einer Instagram-Seite mit schönen Fotos und guten Bewertungen vertraut hatte. Ich lernte auf die härteste Weise, dass soziale Medien viele hässliche Wahrheiten verbergen können. Dass etwas online gut aussieht, bedeutet nicht, dass es sicher ist. Und wenn es keine Regulierung oder Aufsicht gibt, kann dir jeder alles verkaufen, egal wie gefährlich es ist. Ich vertraue dem Lieferessen nicht mehr auf dieselbe Weise und ich werde es nie wieder tun. Es war ein kalter Herbstnachmittag und ich stöberte auf Facebook Marketplace nach einem gebrauchten Fahrrad. Meins war zu klein und zudem ziemlich kaputt. Verrostete Zahnräder und eine deformierte Kette. Es lohnte sich nicht einmal, es zu reparieren. In einer großen Stadt zu leben, machte es sinnvoll, die Anzeigen online zu prüfen, um ein gutes Angebot zu finden. Jeden Tag wurden neue Dinge eingestellt und das machte den Unterschied. Dann stieß ich auf eine Anzeige für ein hochwertiges Fahrrad, veröffentlicht von einem Nutzer namens Max. Das Fahrrad sah auf den Fotos fantastisch aus und der Preis schien so gut, dass man ihn nicht ablehnen konnte. Max verlangte etwas mehr als die Hälfte des Neupreises, aber das Fahrrad war 3 Jahre alt, also ein gutes Angebot, nichts Verdächtiges. Ich schrieb ihm eine Nachricht, um nach dem Fahrrad zu fragen, und er antwortete schnell. Er schlug vor, dass wir uns in einem örtlichen Park treffen sollten, damit ich es mir ansehen könnte, falls ich es kaufen wollte. Wir verabredeten uns für Sonntagnachmittag im Park, etwa eine halbe Stunde mit dem Bus von meiner Wohnung entfernt. Ich hatte vor, es nach Hause zu fahren, wenn alles gut lief. Als ich ankam, bemerkte ich einen großen, athletischen Mann, vermutlich Max, der in der Nähe einer Bank wartete. Aber es war kein Fahrrad da. Ich ging trotzdem hin, weil ich sein Facebook-Profil angeschaut hatte. Er begrüßte mich mit einem Lächeln und wir begannen über das Fahrrad zu sprechen, obwohl es nicht da war. Er wirkte sachkundig und leidenschaftlich beim Radfahren und erzählte von seinen Abenteuern auf den Trails. Eine Sache war jedoch merkwürdig. Wo war das Fahrrad? Ich verstand es nicht. Als ich ihn danach fragte, sagte er, wir müssten zu ihm nach Hause gehen, um es abzuholen. Das weckte sofort Alarmglocken, denn ich verstand nicht, warum er es nicht mitbringen würde. Ich hatte vorgehabt, es im Park auszuprobieren und das Geschäft dort abzuschließen. Ich wollte nicht in das Haus eines Fremden gehen, wenn es nicht nötig war. Es gab keinen Grund dafür. Naiv stimmte ich zu, mit ihm zu gehen, obwohl Max sagte, dass sein Haus nur 5 Minuten entfernt sei, also gingen wir los. Nach etwa 10 Minuten waren wir immer noch nicht angekommen. Ich fragte Max, ob wir bald da seien. Er wirkte verärgert und antwortete unfreundlich. Plötzlich begann er mich anzuschreien. Wir standen auf dem Bürgersteig mitten am helllichten Tag und ein erwachsener Mann machte eine Szene und schrie mir ins Gesicht. Ich hatte keine Ahnung, was ihn dazu gebracht hatte, aber er schien zu denken, dass ich seine Zeit verschwendete. Der Typ wirkte eindeutig instabil und ich hatte zu viel Angst, um zu seinem Haus zu gehen. Mir war egal, wie gut das Angebot war, also drehte ich mich um und begann wegzugehen. Ich wollte nicht zurückblicken, aber ich tat es doch. Er rannte hinter mir her, immer noch voller Wut. Als ich ihn sah, fing ich ebenfalls an zu rennen. Bald erreichte ich eine belebtere Straße und konnte ihm entkommen. Ich wünschte, das wäre das Ende gewesen, aber dem war nicht so. Als ich zu Hause ankam, öffnete ich meinen Laptop und fand eine Menge Nachrichten von Max. Die erste entschuldigte sich, doch kurz darauf kamen bedrohliche Nachrichten. Es war seltsam, weil die bedrohlichen Nachrichten nur wenige Minuten nach den Entschuldigungen kamen. Ich antwortete auf keine und blockierte einfach sein Profil, um weiterzumachen. Danach benutzte ich weiterhin Facebook Marketplace. Ein anderes Mal, während ich wieder stöberte, sah ich eine Anzeige für ein weiteres Fahrrad. Ich suchte immer noch eines, also schrieb ich dem Verkäufer, der John hieß. Wir verabredeten uns, uns in einem anderen Park in der Nähe meiner Wohnung zu treffen. Ich kam etwas früher an und wartete in der Nähe der Straße. Plötzlich wurde ich von hinten gestoßen. Ich stolperte und schürfte mir das Knie auf. Als ich mich umdrehte, sah ich, dass es Max war, derselbe wie zuvor. Für einen Moment war ich verwirrt, bevor ich merkte, dass man mir eine Falle gestellt hatte. Max hatte ein falsches Profil erstellt, um mich erneut zu einem Treffen zu locken. Dieser Typ war ein ernsthafter Psychopath. Ich stand auf und rannte davon. Diesmal rief ich die Polizei und erstattete Anzeige. Das hätte ich schon beim ersten Mal tun sollen. Als sie ankamen, sprachen sie mit beiden. Mein Eindruck war, dass sie sofort merkten, dass Max unausgeglichen war. Er wurde wegen des Stoßens festgenommen, da er den Polizisten sogar zugab, dass er es getan hatte. Glücklicherweise war das letzte Mal, dass ich ihn sah oder von ihm hörte. Dennoch ist erst etwa ein Monat vergangen, also bin ich mir noch nicht sicher, ob es wirklich vorbei ist. Es war beängstigend zu wissen, dass da draußen jemand war, der etwas gegen mich plante. Ich werde mich nie wieder sicher fühlen, jemanden von Facebook zu treffen. Insbesondere wegen eines Fahrrads. Ich werde nie wieder darauf hereinfallen.